Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen in dieser Samstagnacht bei Fazit. Mit zwei großen Spielzeiteröffnungen. Die eine Premiere fand im Flughafen Berlin-Tempelhof statt. Hans-Werner Henzes Floß der Medusa, ein Monumentalwerk. Die andere am Deutschen Theater, monumental lang. Deshalb sprechen wir darüber erst ganz am Ende der Sendung. Weltall, Erde, Mensch, ein vierstündiger Science-Fiction-Abend. Außerdem ein Blick auf das Hörspielfestival ebenfalls in Berlin. Aber Hörspiele, die kann man ja überall hören, obgleich die Zahl der Produktionen zurückgeht. Und das bereitet der Szene auch Sorgen. Zu Beginn der Sendung aber geht es um den Roman Gittersee. Viel gelobt, jetzt aber auch in die Kritik geraten, weil hier eine westdeutsche Autorin sich an DDR-Stoff heranwagt und man plötzlich über so etwas wie kulturelle Aneignung diskutiert. Wird der Osten zur westdeutschen Erfindung, fragte die FAZ gestern provokant in einem Artikel, der einen Aufreger im Literaturbetrieb betrifft. Die 1992 in Baden-Württemberg geborene Autorin Charlotte Gneuß hat einen Roman geschrieben, der in den 1970er Jahren in Dresden spielt, Gittersee. Steht nun auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und ihr sind dabei offenbar ein paar Fehler unterlaufen, die der Autor Ingo Schulze nachweisen konnte. Allerdings nicht für die Öffentlichkeit, sondern als Handreichung für den Verlag. Die Liste gelangte dann aber doch in die Hände der Buchpreisjury und nun steht die Frage im Raum, ob es sich auch, wenn eine Westdeutsche über die DDR schreibt, um so etwas wie kulturelle Aneignung handelt. Der Autor Marco Martin ist 1970 in Sachsen geboren, verließ die DDR 1989 vor dem Mauerfall und in einem seiner Bücher Die verdrängte Zeit hat er sich mit der DDR-Vergangenheit und dem Umgang mit Erinnerung beschäftigt. Guten Abend.
Ja, guten Abend, ich grüße Sie.
Man hört herrlich die Vögel im Hintergrund zwitschern.
Ja, ich melde mich gerade aus Portugal.
Herr Martin, können wir zunächst mal auf diese Fehler schauen, die Ingo Schulze festgestellt hat? Es handelt sich ja um so falsche Begriffe wie Lecker oder Plastiktüte, die so im Osten wohl nicht kursierten. Wie gravierend finden Sie diese Liste von Ingo Schulze?
Also ich glaube, es ist nicht gravierend. Was einen Roman ausmacht und was ein Roman haben muss, ist die innere Wahrhaftigkeit, die psychologische Plausibilität. Dass das eine oder andere Detail vielleicht nicht ganz stimmig ist, ich meine, es ist legitim, das zu erwähnen, aber es nimmt am Rang eines Romanes, wenn er denn so plausibel ist, wie Charlotte Gneuß Debüt, überhaupt kein Jota.
Das heißt, Sie sind überzeugt davon. Das hat Sie als Mensch, der in der DDR aufgewachsen ist, gar nicht gestört, dass es da den einen oder anderen Fehler oder falschen Ausdruck gibt.
Nein, weil die Atmosphäre, das Bedrängende, die bleierne Zeit, die Versuche des Widerstehens und dann des Einknickens und des permanenten Rechtfertigungsdruckes gegenüber dem Regime sind in einer Weise beschrieben, die zeigt, hier ist eine Autorin mit großer Neugier, mit großem Respekt, mit Sprachgefühl und Empathie. Und daran jetzt zu kritteln hat, verzeihen Sie mir das, dann doch etwas Beckmesserisches.
Das ist ja ein Roman, der auch im Prinzip eine politische oder gesellschaftliche Geschichte erzählt. Eine 16-Jährige ist mit ihrem Freund oder mit Freunden unterwegs und einer verschwindet dann und dann kommt sie mit der Stasi in Berührung und da baut sich dann so eine sehr spezielle Verbindung zu einem dieser Stasi-Offiziere auf. Wie gut ist es nach Ihrer Meinung getroffen?
Ja, also ich muss sagen, meine Erfahrungen mit der Staatssicherheit sind natürlich auch diejenigen, dass die auf der anderen Seite des Tisches saßen und drohten und sozusagen ein emotionales Manipulations- oder gar Verführungsszenario gab es nicht. Aber was in dem Roman absolut plausibel beschrieben ist, wie sich Menschen in den Schlingen, die von der Geheimpolizei gelegt wurden, verfangen und dass das eine Westdeutsche schreibt, bedeutet ja, wir haben es hier mit einem universellen Thema zu tun, nämlich die Anmaßungen der Macht und die Ängste des Individuums. Und anstatt jetzt zu schimpfen, dass jemand aus dem Westen sich anheischig macht, über die DDR zu schreiben, sollte man doch eher froh sein, was Literatur möglich macht und was für ein universelles Thema die DDR eben auch ist, wenn man es sozusagen aus so einer etwas schlecht gelaunten Zonenpingeligkeit, sage ich mal, etwas provokativ herausbeamt.
Ja, die FAZ schreibt, es sei eine ungewohnte Art der literarischen Grenzüberschreitung. Es ist anscheinend etwas, was dann doch sehr selten passiert. Bleiben Ostdeutsche wie Westdeutsche dann doch in dem ihnen bekannten literarischen Terrain?
Ja, leider Gottes. Also deshalb spielen ja meine Bücher mit Ausnahme der verdrängten Zeit auch außerhalb Deutschlands, in Hongkong oder in Tel Aviv oder Südafrika, wo man ja dann auch sagen kann, das ist kulturelle Aneignung. Ich würde sagen, kulturelle Aneignung im Besten oder Grenzüberschreitung ist das, was Literatur und was Kunst seit jeher ausmacht. Wenn wir keine Grenzen überschritten hätten, würden wir heute noch in der Höhle sitzen und jeder würde in der Höhle nur das erzählen, was der jeweilige Höhlenbewohner dann abnickt und sagt, ja, so habe ich das auch erlebt. Also das wäre dann Ground Zero jeglicher Entwicklung. Und ich glaube, es ist doch geradezu wichtig, immerhin daran zu erinnern, dass ein Sensorium, das natürlich genau sein muss, das aber auch mit Fantasie arbeitet, Welten eröffnen kann. Biblische Geschichten wurden auch niedergeschrieben, hunderte Jahre nachdem die Ereignisse stattgefunden haben oder vielleicht auch nicht stattgefunden haben. Umberto Eco war kein italienischer Mönch. Und trotzdem lesen wir den Namen der Rose heute mit großem Vergnügen. Und um Ihre Frage jetzt nochmal ganz konkret zu beantworten, das ist ja auch nichts Neues, dass jemand in Westdeutschland geboren ist oder in Westdeutschland sozialisiert ist, sich mit dem Thema DDR beschäftigt. Mhm. Ich erinnere an die 80er Jahre, da gab es damals einen jungen Autor namens Thorsten Becker, der den Aspekte-Literaturpreis bekam für sein Debüt Die Bürgschaft, wo er eine deutsch-deutsche Geschichte schreibt, oder der große FC Delius, der in seinem Roman Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus erstens eine Gottfried-Säume-Hommage hingelegt hat und zweitens beschreibt, wie ein Kellner aus Ost-Berlin versucht, Republikflucht zu begehen, um mal nach Sizilien zu kommen. Und da hat damals auch niemand gesagt, wie kann er nur, der in West-Berlin sitzt. Nein, wenn man kann, dann kann man es.
Ja, aber Marco, Martin, ich erinnere mich eben und Sie wahrscheinlich auch an Das Leben der Anderen, den Film von Florian Henkel von Donnersmarck. Das ist jetzt 17 Jahre her und da hat sich eine sehr ähnliche Debatte entsponnen. Man gestand dem Westdeutschen eben auch nicht zu, dass er eine Stasi-Geschichte aus dem Osten erzählt. Also was ist da los? Es scheint dann ein Nachwendephänomen zu sein, ja?
Jein. Ich glaube, es gab schon zu DDR-Zeiten einen gewissen Dünkel, der die DDR, die ja doch, wenn man es bei Lichte besieht, eine miese Kleinbürgerdiktatur gewesen ist, mystiziert. Wir haben das bei Volker Braun, wir haben das bei Heiner Müller, dieses antikisierende Sprechen, als wäre die DDR jetzt so der Mittelpunkt des Universums, wo das Scheitern der Utopie sich manifestiert. Und ich erinnere mich an eine interessante Formulierung von dem Lyriker Uwe Kolbe, wo er sagt, mein Gott, diese kleine verschissene Zone war doch jetzt nicht der Ort großer Menschheitstragödien. Machen wir es mal eine Nummer kleiner. Und ich glaube, eine Nummer kleiner bedeutet ja nichts zu verharmlosen, sondern es bedeutet, von Menschen zu erzählen und auch sich zutrauen zu können, von Menschen zu erzählen, auch wenn man jetzt nicht in Dresden oder Leipzig zur Welt gekommen ist. Und dieser etwas dünkelhafte Umgang, unsere Ostgeschichte, das ist so kompliziert, das können nur wir, lässt Fragen offen. Wer ist dieses Wir? Können über 30 Jahre nach dem Fall der Mauer nicht andere Erfahrungen, nicht die ursprünglichen Erfahrungen verdrängen, sondern den ursprünglichen Erfahrungen etwas hinzufügen? Ich bin ja immer ein Freund des sowohl aus auch, nicht des entweder oder, sondern des Hinzufügens. Und aus diesem Grund ist Charlotte Knoys Roman die wunderbarste Form und die plausibelste Form dieser hohen Kunst des Hinzufügens.
Was wäre denn, wenn ein Ostdeutscher einen Roman in Westdeutschland spielen lässt? Gäbe es dann ebenso einen Aufschrei? Gibt es das überhaupt, diesen Fall?
Nein, ich glaube nicht, weil die westdeutsche Szene natürlich auch viel heterogener ist als das, was an kulturellen Szenen als DDR-Überbleibsel immer noch vorhanden ist. Ich meine, auch Ingo Schulze wird von niemandem gehindert, vielleicht auch mal etwas anders zu schreiben als über seine DDR-Geschichten. Ingo Schulze wird von niemandem gehindert, sich zum Angriffskrieg gegen die Ukraine auf eine kenntnisreichere Weise zu äußern, als er das mit seinen sagen wir mal freundlich, naiven Wortmeldungen getan hat.
Kleiner Seitenhieb.
Und sich nur für das große Seitenhieb, weil das in Osteuropa sehr wohl wahrgenommen wird. Eine gewisse Zonenborniertheit, die hier weiter wirkt. Das kann man auch in einer Debattengesellschaft auch mal sagen. Dass sich jeder um das jeweils eigene kümmern solle und darüber nur zu schreiben habe, ist für mich im Grunde genommen auch was Reaktionäres. Ich würde dann doch mir wünschen, dass diese Debatte dann auch weitergeht in Richtung der Frage, was können Autoren und Autorinnen und was dürfen sie? Mhm. Was sie nicht dürfen, ist langweilig und unplausibel zu schreiben. Und das tut Charlotte Knäuß mit Sicherheit nicht.
Der Autor Marco Martin über Gittersee von Charlotte Knäuß und die Frage, wie viel Fiktion erlaubt ist und wann ein fiktives Bild, zum Beispiel der DDR, zum Problem wird. Nach der Sommerpause geht's jetzt wieder so richtig los mit den Theater- und Opernpremieren. Für viele Bühnen hat das dann auch sowas mit Neustart zu tun. Man setzt ein Zeichen. Und in Berlin tun das zwei Bühnen mit großem Wumms. Die Komische Oper wird zurzeit umgebaut und hat für die heutige Premiere keinen geringeren Ort ausgewählt als einen Hangar im Flughafen Berlin-Tempelhof. Und auf die Bühne kam Hans-Werner Henzes Oratorium Das Floß der Medusa, inzwischen ein Klassiker, der aber wegen des riesigen Aufwands nur selten gespielt wird. Uwe Friedrich war für Fazit dort ein Riesenaufgebot an Sängern, Statistinnen, großem Orchester. War das ein, ja, wie man sich vorstellen könnte, monumentaler Abend dort im Hangar, der ja auch riesig ist?
Das war schon ein echter Aufschlag, den die Komische Oper da geschafft hat. Der Raum ist ungeheuer imposant. In der Mitte ist ein riesiges Wasserbecken und darauf ist dann nachgestellt das berühmte Géricault-Bild vom Floß der Medusa, das im Louvre hängt. Wenn man reinkommt, dann stehen die wie ein Tableau vivant für eine lange Zeit da. Schon das ist ungeheuer beeindruckend. Den Muskelkater möchte ich nicht haben, die dann hinterher sicher davon haben werden. Und ganz zum Schluss öffnet sich das riesige Tor des Hangars und wir gucken auf das Flugfeld und die Überlebenden vom Floß gehen da hinaus. Auch das ein ungeheuer imposantes Bild. Ja, das war ein riesiges, überwältigendes Theater heute.
Inszeniert hat Tobias Kratzer. Hat er die Geschichte der Medusa, die ja eigentlich 1816 spielt, Sie haben das Gemälde erwähnt, in die Gegenwart geholt? Das böte sich ja geradezu an.
Nein, er war klug genug, das nicht zu tun, sondern ich würde mal sagen, doch eher abstrakt zu spielen als ein Stück über Ressourcenknappheit, nicht über das Flüchtlingsdrama im Mittelmeer. Wir sehen keine Rettungswesten und Rettungsboote. Die Geschichte ist ja auch eine andere, eine noch viel komplexere. Es geht ja um Leute in den Kolonialismuskriegen. Die ziehen ja nicht aus, weil sie ein besseres Leben wollen, sondern weil sie Ressourcen erobern wollen. Und dann kommt es zu dem Unglück, wo auf dem Floß die sich zum Teil gegenseitig umbringen. Es kommt zu Kannibalismus, es gehen Leute über Bord. Und das spielt er einerseits ziemlich realistisch. Das waren für mich die vielleicht nicht ganz so starken Wimmelbildszenen. Aber er findet auch immer wieder surreale, unwirkliche Bilder. Als erstes gehen zwei Schiffsjungen über Bord, die singen. Die singen auch ganz großartig, zwei Jungen aus dem Kinderchor der Komischen Oper. Und die laufen traumwandelnd quasi durch dieses Wasser, ein sehr ergreifendes Bild. Dann gibt es ein anderes, wo das Floß im Nebel oder in einer Wolke verschwindet, was tatsächlich ja auch im Opernhaus nicht gehen würde. Da wird auch wirklich der Raum genutzt, genauso wie in einigen Chorszenen, wo der Klang um uns herum ist. Also immer da, wo Tobias Kratzer in diesem Bühnenbild und Kostüm von Rainer Sellmeier diese surrealen, abstrahierten Bilder findet, ist es wirklich ergreifend.
Hans-Werner Henze, der hat mit diesem Oratorium seinerzeit einen Skandal ausgelöst. 1968 wurde das uraufgeführt, mitten in den Studentenunruhen. Und man warf ihm dann unter anderem vor, er bediene sein sattes bildungsbürgerliches Publikum mit ja allzu schönen Klängen, nach denen es verlangt. Ist es heute überhaupt noch nachvollziehbar musikalisch?
Ihm wurde ja vor allen Dingen vorgeworfen, er sei so ein Salonkommunist, der das alles nur behauptet mit der Weltveränderung. Und heute hat sich wieder bewiesen, dass diese Musik die Zeit so großartig überlebt hat, weil Henze sich eben solchen Diktaten gerade nicht unterworfen hat. In seiner Mischung aus hochemotionaler Musik, aber auch sehr, sehr handwerklich gearbeiteter Musik. Und das hat Titus Engel mit einem riesigen Orchester und diesem ganzen großen auch Vokalaufwand großartig gemacht. Wir hören einen Ausschnitt vom Ende des Stücks.
Die Überlebenden aber kehrten in die Welt zurück, belehrt von Wirklichkeit, wie man sie umzustürzen.
Da hörten wir ganz kurz Idunu Münch als Charon, die Erzählerfigur. Gloria Rehm ist eine großartige Todesverkörperung, La Mort. Und Günther Papendale, Jean-Charles, die Hauptfigur. Das eine ist eben der Mensch, der diese Floßmannschaft quasi anführt, und der Tod, der immer sie ins Wasser locken will. Es gibt einen ganz großartigen quasi pas de deux zwischen den beiden, noch so ein unwirklich unreales Bild, das dann zum Nachdenken anregt, weil es nicht so konkret im Heute passiert.
Und das alles eben in diesem riesigen Hangar, was ja vermutlich auch akustisch eine große Herausforderung ist, oder?
Das ist dann doch ein kleiner Wermutstropfen. Ich habe das Stück zuletzt im Konzertsaal gehört. Da ist es dann doch direkter. Hier wird es verstärkt. Die Musik verliert sich ein bisschen in diesem Raum. Aber diesen Preis bin ich gerne bereit zu zahlen. Schon allein, wenn sich eben dieses Flughafentor zum Schluss öffnet und die gehen raus ins Weite. Und wir wissen ja auch weit über Berlin hinaus, da ist ein Flüchtlingslager. Da sind wir dann wiederum in der Realität. Und glücklicherweise hält Tobias Kratzer uns für klug genug, diesen Nexus selbst herzustellen.
Uwe Friedrich über das Floß der Medusa, die Saisoneröffnung der Komischen Oper am Spielort Flughafen Tempelhof. Insgesamt 5-mal wird das dort gespielt bis zum 30. September. Vielen Dank. An diesem wunderbaren Spätsommertag fand heute in der Akademie der Künste das Berliner Hörspielfestival statt. Findet statt, muss man sagen, denn das Programm, das geht noch bis 0 Uhr. Bei Hörspiel denkt man vermutlich gleich ans Drinnensein, Kopfhörer, vielleicht sogar kein Tageslicht, bloß keine Störgeräusche. Aber das geht auch draußen. Einen Tag lang wurde also gehört, es wurde aber auch diskutiert, denn die Hörspielszene hat zu kämpfen, zum Beispiel mit immer weniger Sendeplätzen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Andrea Andriesewitsch gehört zu den Veranstalterinnen und mit ihr konnte ich am Abend sprechen. Hallo in die Akademie der Künste.
Hallo zurück.
Vermutlich ist es an so einem Tag ja gar nicht so leicht für ein Hörspielfestival, Leute dahin zu locken. Haben Sie trotzdem ein volles Haus?
Wir haben ein wunderbar volles Haus. Ich glaube, dass wir sogar unsere Rekordzahl aufgestellt haben in diesem Jahr. Es fühlt sich sehr pulsierend und lebendig und voll an.
Das Ziel ist natürlich, Hörspiel, was ja auch immer noch so ein bisschen Special Interest ist, ans Publikum zu bringen. Theoretisch gibt es ja durch die Digitalisierung immer mehr Ausspielkanäle, Stichwort Podcast. Kommt das den Macherinnen und Machern eigentlich entgegen?
Da kann ich jetzt indirekt sprechen, aber natürlich, also wenn man so die ganzen Zahlen hört und so, auch von der ARD, dass 30% der Klickzahlen eigentlich das Hörspiel zu verbuchen hat, dann ist das ja eine große Erfolgsgeschichte. Ne? Das kommt der Kunstform absolut zugute und es ist ja auch für die freie Szene. Natürlich können die auch jenseits unseres Festivals überhaupt öffentlich werden dadurch. Insofern ist es erstmal eine riesengroße Potenzialität.
Wie geht es der Szene, Andrea Andriesewitsch? Was wird derzeit diskutiert, auch auf diesem Hörspielfestival?
Ja, also die Szene ist eigentlich unglaublich besorgt, muss man sagen, weil ja einfach die Honorare tatsächlich weggebrochen sind durch die Digitalisierung für viele, ist die Existenzgrundlage irgendwie entzogen. hängt damit zusammen, dass eigentlich immer viele Autoren und Regisseure, Künstler, die am Produktionsprozess beteiligt sind, vor allem von Übernahmen und Wiederholungen lebten. Also es sich dadurch erst anfing zu rentieren, sage ich mal. Und durch die Digitalisierung fallen diese Honorare leider weitgehend weg, sodass ganz vielen die Existenzgrundlage entzogen ist und da eigentlich ein großes Ringen darum ist, seiner Liebe weiter nachgehen zu können, ja, seiner Liebe zur Hörkunst. Und die andere große Sorge ist natürlich der große Reformprozess in der ARD, aber auch der Transformationsprozess beim Deutschlandfunk Kultur. Ja, wie der vonstatten gehen wird, ob das nicht vielleicht eine Verflachung der künstlerischen Breite bedeuten wird. Denn die Befürchtung ist, glaube ich, schon auch sehr tief in der Szene drin. Und dass natürlich auch die ganzen Vergütungsbedingungen sich nochmals verschlechtern können. Insofern ist das schon mit so einem Unwohlsein im Bauch, wird das beobachtet und wird versucht, irgendwie da aber auch mitgestalterisch mitzusprechen und gehört zu werden. Ich meine, natürlich haben wir jetzt gerade den großen Umsiedlungsprozess, der ja auch schon länger in Gange ist, ins Digitale, was ja auch richtig ist und was ja auch künstlerisch ein großes Potenzial hat, auch nochmal eine Befreiung von Formaten. Und wenn man jetzt im Linearen denkt, natürlich, da fallen Sendeplätze weg. Das wäre vielleicht gar nicht das Schlimme, wenn das dann online trotzdem laufen könnte. Also wenn das nicht eine Reduktion an Aufträgen bedeutete und vor allem nicht auch eine Reduktion an den Geldern, die im Endeffekt einfach bei den Leuten ankommen. Ich sehe das Problem eigentlich in erster Linie so, dass die Digitalisierung zwar vollzogen wird, also der Weg zum Podcast, aber dass die Honorierungsbasis immer noch linear funktioniert. Und das ist einfach eine Verwerfung, die so nicht weiter funktionieren kann. Denn die wunderbaren, guten Leute, die der Hörfunk hat, die werden auswandern. Die werden sich andere Jobs suchen, weil sie sich nicht mehr leisten können. Und das wäre ein riesiger Verlust. Das muss man natürlich verhindern. Und jetzt ist der Moment, wo man das verhindern kann und wo man eigentlich einen guten Übergang gestalten kann. Und das ist die große Verantwortung. Und ich bin da jetzt einfach voller Hoffnung, ja, dass das gut gemacht werden kann und wird.
Andrea Andrisewitsch über die 14. Ausgabe des Berliner Hörspielfestivals in der Akademie der Künste. Preise waren zur Zeit des Gesprächs noch nicht verliehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Riedel.
Bundespräsident Steinmeier hat die Gründung des Verbandes der Islamischen Kulturzentren VIKZ vor 50 Jahren als einen Tag der Religionsgeschichte gewürdigt. Damit habe der Islam eine weitere Heimat in Deutschland bekommen, sagte das Staatsoberhaupt bei einer Feier zum Jubiläum des Verbandes in Köln. Die muslimische Religion, das muslimische Leben und die muslimische Kultur hätten Wurzeln geschlagen in Deutschland, so Steinmeier. Auch die katholische Kirche würdigte den VIKZ. Dieser habe daran mitgewirkt, dass in Deutschland ein vielfältiges muslimisches Leben entstanden sei, sagte der Augsburger Bischof Meyer, zuständig für den interreligiösen Dialog der Deutschen Bischofskonferenz. Der VIKZ bildet seine Imame schon seit den 80er Jahren in Deutschland aus. Der Verband wurde 1973 in Köln für die religiöse, kulturelle und soziale Betreuung der türkischen Gastarbeiter gegründet. Die Oscar Academy in Los Angeles hat die Gewinner der diesjährigen 50. Studenten-Oscars bekannt gegeben. Ein Preis geht dabei nach Deutschland. In der Kategorie Narrative, also Erzählung, gewinnt Tamara Denich von der Hamburg Media School. In ihrem Film Wahrheit geht es um eine Fotojournalistin, die in Belgrad von rechtsextremen Gruppierungen verfolgt wird. Mia von Hirsch.
Denich führte Regie, es ist ihr Abschlussfilm. Die weiteren zwei Gewinner dieser Kategorie kommen aus Österreich und Norwegen. Welchen Platz die Gewinner belegen, ist noch nicht klar. Die Preise in Gold, Silber und Bronze werden am 24. Oktober bei einer feierlichen Zeremonie in Los Angeles verkündet. Alle Gewinner sind bereits jetzt automatisch im Rennen für die Oscarverleihung im kommenden Jahr.
Die deutsche UNESCO-Kommission begrüßt die Entscheidung, drei Städten in der Ukraine in die Liste des gefährdeten Weltkulturerbes aufzunehmen. Die Staatengemeinschaft dürfe nicht wegsehen, wenn das gemeinsame Menschheitserbe angegriffen werde, erklärte Präsidentin Maria Böhmer. Die UNO-Kulturorganisation hatte bei ihrer Tagung im saudi-arabischen Riad beschlossen, die Sophienkathedrale und das Höhenkloster Pecherska Lavra in Kiew sowie die Altstadt von Lviv auf die Liste zu setzen. Die Begründung: Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine seien die Welterbestätten in Gefahr. Morgen entscheidet die UNESCO in Riad, ob das jüdisch-mittelalterliche Erbe Erfurts Welterbestatus erhält. Der japanische Schauspieler Eno Ichikawa ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er war vor allem bekannt für seine Darstellungen im traditionellen Kabuki-Theater. Er ergänzte die Kombination aus Gesang, Pantomime und Tanz aus dem 17. Jahrhundert durch moderne Musik und Zirkuselemente. Eno Ichikawa nannte diese neue Form Super Kabuki und inszenierte dafür spektakuläre Aufführungen, bei denen er unter anderem mehr als 5000 Mal an einem Seil über das Publikum flog. Damit schaffte er einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Auch in Deutschland trat Ichikawa mehrmals auf.
Und nun zum zweiten großen Spielzeitauftakt des Abends am Deutschen Theater in Berlin. 4 Stunden dauerte die Premiere von Weltall, Erde, Mensch. Ein Stück, das sich auf verschiedene Science-Fiction-Romane bezieht, unter anderem auch ein Buch, das in der DDR zur Jugendweihe verschenkt wurde. Ja, was stellt dieser Abend mit dem sozialistischen Menschenbild an, das in diesem Buch propagiert wurde? Das kann man fragen. Und natürlich schaut man auf diese Premiere auch besonders genau, weil es der Startpunkt der neuen Intendantin Iris Laufenberg am Deutschen Theater ist. Weltall, Erde, Mensch, hier mal ein kleiner Ausschnitt.
Die Existenz von Existenz fasziniert mich immer wieder. Es ist so schade, dass das Leben enden muss. Manchmal erpresst sich einem das Universum absolut komplett, tut die in die Hände. Und es ist eine übervolle Freude, eine überfüllte Freudenfülle, geordnete Füllenfreude.
Ja. Ja, 30 Sekunden aus vielen Stunden Theater dieses Abends. André Mumot war für uns in der Premiere. Was haben Sie denn in den vergangenen 4 Stunden erlebt? Obwohl ich einiges zu diesem Abend gelesen habe, habe ich keinerlei Vorstellungen. Irgendwas mit Science Fiction muss es gewesen sein.
Es hatte eine Menge mit Science Fiction zu tun. Es hatte eine Menge mit vielem zu tun, muss man sagen. Also diese Länge von 4 Stunden, knapp 4 Stunden, die ist auch ausgefüllt worden mit eigentlich allem, was man sich so vorstellen kann. Es gab auch Gesang, es gab Tanz, man hat es eben schon gehört, viel philosophisches Gerede, Humor, Satire und dann auch tiefen Ernst. Da hat man alles reingepackt, was man reinpacken kann. Der Abend hat an sich selbst nicht genug gekriegt. Das kann man auf jeden Fall vermelden. Und es ging aber auch um sowas wie eine klassische Science-Fiction-Geschichte oder mehrere Geschichten, die da miteinander in Verbindung gestellt wurden. Allerdings, Sie haben es schon gesagt, Weltall, Erde, Mensch ist ja erstmal so ein wissenschaftlicher Sammelband, den die Jugendlichen in der DDR geschenkt bekommen haben zur Jugendweihe. Und mit diesen Sammelbänden trat das Ensemble am Anfang auf die Bühne und hat uns begrüßt zu unserer Jugendweihe. Und das fand ich einen sehr charmanten und sehr schönen Anfang, weil sie impliziert haben, im Sinne der Science Fiction, der Sozialismus hat beim Kalten Krieg gesiegt. Wir sind 1000 Jahre später, es gibt immer noch eine Jugendweihe und es gibt immer noch Weltall, Erde, Mensch. Und die Utopie hat sich aber nicht so ganz erfüllt. Das Leben ist vielleicht doch nicht so schön, wie man sich das vorgestellt hat. Und das ist eigentlich eine interessante Grundidee. Die haben immer noch dieses Buch unterm Arm, die lesen immer noch dieselben Propagandageschichten. Und dann kommt aber eine Besucherin von einem ganz anderen Stern, der nämlich nur von Frauen bewohnt wird, wo es keine Männer mehr gibt nach einer Seuche. Und dann brechen sie auf ins Weltall, weil sie das erforschen wollen.
Das heißt, der Sozialismus oder diese Betrachtung aus sozialistischer Perspektive, die schwebt da immer wie so eine Wolke irgendwie drüber, spielt dann aber doch keine größere Rolle?
So sieht's aus. Also ich habe auch gedacht, das ist eigentlich eine ganz clevere Idee, um unsere Missstände der Gegenwart aus dieser Perspektive heraus zu betrachten. Das findet auch statt. Da geht es dann um Vegetarismus zum Beispiel und eben um andere gesellschaftliche Probleme des Kapitalismus. Darauf wird sozusagen zurückgeschaut. Aber dann geht es vor allen Dingen um diese feministische Perspektive. Sie haben es schon erwähnt, es bezieht sich diese Inszenierung auf Science-Fiction-Romane Gast im Weltraum von Stanislaw Lem. Das ist ein früher Roman aus den 50ern. Und dann gibt es einen sehr interessanten feministischen Roman The Female Man von Joanna Russ aus den 70ern. Das ist einer, der sehr stark auf diese Produktion eingewirkt hat, weil es geht um die Rolle von Frauen in unserer Welt und in dieser Zukunftswelt und um die Frage, wie die eigentlich ideal leben könnten, am besten wohl ohne Männer. Das steht zumindest relativ oft in dieser Inszenierung im Raum.
Das erinnert mich sofort an den Barbie-Film.
Und genau daran musste ich auch denken. Es ist ein bisschen so, dass man denkt, wenn man den Barbie-Film gesehen hat, braucht man diese 4 Stunden eigentlich auch nicht unbedingt, weil es auch tatsächlich eine ganz ähnliche flammende Anklage gegen die Männer gibt an diesem Abend, wo es auch darum geht, dass die Erwartungen an Frauen eben so wahnsinnig hoch sind und dass ihnen dafür nicht gedankt wird. Das Problem ist ein bisschen, dass das einen konzentrierten, klaren Blick auf genau dieses Problem auch verdient hätte, dass man denkt, ja, das ist ja ein wichtiges Thema, aber in diesen 4 Stunden wird das alles immer so rein und raus geleitet und es ist mal witzig und dann ist es mal plötzlich sehr ernst, da geht es um Vergewaltigung, da geht es um ganz schlimme Dinge und es ist aber alles so beliebig hineingeworfen und der Abend hat vor allen Dingen ein Problem mit dieser Länge. Er kann sich nicht bescheiden, er kann sich nicht konzentrieren auf seine interessanten Themen oder auch auf diese Darstellung der Science Fiction. Das ist auch auf der Bühne eigentlich ganz schön gemacht.
Ich wollte gerade fragen, wahrscheinlich nicht in rosa.
Nee, das gibt's. Rosa gibt's auch. Daniel Wollenzin hat die Bühne entworfen. Da gibt's so Pop-Art-Motive aus klassischer Science Fiction, aus ganz altmodischen Bildern. Es gibt da diesen berühmten Mond aus dem Stummfilm von Georges Méliès, der da auftaucht auf der Bühne. Aber auch das Café Moskau in Berlin wird herbeizitiert. Trotzdem ist es eine relativ karge und ein bisschen traurig düstere Bühne. Also man wünscht sich zu einem Spielzeitanfang doch eigentlich so einen Aufbruch im wahrsten Sinne des Wortes in die Spielfreude hinein, die da auf uns wartet. Ich hatte eher das Gefühl, ich sehe eine Aufführung nach einer sehr langen Spielzeit, die schon dem Ende entgegengeht, weil das sich doch sehr zieht und weil es so überfrachtet ist.
Das Ensemble hat Iris Laufenberg ja auch in Teilen erneuert, wie sie ja auch Alexander Eisenach geholt hat vom Berliner Ensemble jetzt an ihr Haus. Gab es da heute vielleicht sogar schon Neuentdeckungen?
Oh ja, die gab es in der Tat. Ich würde mal einen Namen nennen. Julia Gräfner ist eine ganz fabelhafte Darstellerin, die da diese Besucherin aus dem reinen Frauenplaneten spielt. Das macht sie mit einem herrlichen Humor und man muss insgesamt sagen, eine Stärke hat dieser Abend immer wieder und das ist der Humor der Darstellerinnen. Auch Anja Schneider ist da zu nennen, Sarah Franke. Die geben diesem manchmal doch sehr gedehnten philosophischen Gerede und diesen zu lang ausgespielten Szenen ihren ganz eigenen Witz, ihren Charme und auch die Freude, die das eben braucht, damit man diesen Neuanfang am Deutschen Theater, was ja immerhin gerade zum Theater des Jahres gewählt worden ist, auch spüren kann, dass sich das auch aufs Publikum überträgt und in diesen humorvollen Momenten, gerade auch im zweiten Teil, wo es dann ziemlich anarchisch und wild und auch recht albern wird, da merkt man dann auch, da ist Feuer drin, auch wenn es zu lang ist und man hat schon auch Spaß.
André Mumot über die Premiere und die Spielzeiteröffnung am Deutschen Theater mit Weltall, Erde, Mensch, einem langen, etwas zu langen Science-Fiction-Abend. Morgen ist die nächste Vorstellung und morgen werden wir auch schon wieder über das Deutsche Theater sprechen, dann über eine ganz, ganz andere Inszenierung. Ein Glockenspiel steht im Mittelpunkt des Gegensignal preußenkritischen Festivals, das an diesem Wochenende in Potsdam stattfindet. Natürlich nicht irgendeines, sondern jenes umstrittene Glockenspiel der Potsdamer Garnisonkirche, das seit 4 Jahren stillgelegt ist. Und zwar deshalb, weil sich darauf immer noch Inschriften befinden, so der Vorwurf von Kritikern, die der Wehrmacht huldigen. Früher ertönte auf der Potsdamer Plantage, dem Standort, das Lied »Üb immer Treu und Redlichkeit«. An diesem Samstag aber gab es ganz neue Klänge und der Komponist Christian von Borries ist jetzt im Studio. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Ihre Komposition heißt den Marschblasen. Da steckt die aktive Gegenwehr ja irgendwie schon drin. Sind da auch Marschelemente enthalten?
Ja, also das ist eine interessante Gemengelage, weil, wie Sie schon sagten, dieses Glockenspiel stillgelegt ist, aber über Musik gibt es natürlich die Möglichkeit, etwas zu beschreiben, was man vielleicht mit Worten gar nicht so gut beschreiben kann. Nämlich die Verbindung, da wir ja von der Militärkirche sprechen, dieser Garnisonkirche, deren Turm wieder aufgebaut wird, wo sich die preußische Militärtradition und die evangelische Kirche treffen. Und diese Tradition kann Musik sehr gut abbilden. Deswegen spielen wir, und zwar nicht nur preußische Märsche, sondern generell Märsche, aber auch Kirchenchoräle. Und ich habe mir sämtliche Bachchoräle, das ist ja sozusagen der Inbegriff protestantischer Kirchenmusik, angehört und die schönsten rausgesucht. Und wir haben ein Medley sozusagen zusammengestellt aus Märschen und aus Chorälen.
Das erklingt nicht auf dem Glockenspiel.
Nein, das Glockenspiel ist ja stillgelegt. Wir schlagen aber ab und zu mit dem Vorschlaghammer auf das Glockenspiel immer dann, wenn es einen Redebeitrag gibt. Also die Veranstaltung ist ziemlich wüst. Aber ich würde sagen, dieser Ort legt eine etwas raue Art des Ankommens und des Behandelns dieser Gemengelage auch nah. Eine Inspiration sind sicher bestimmte Situationen in Symphonien von Gustav Mahler, wo der Musik benutzt in seinen Symphonien. Das klingt manchmal so, als würde man das Fenster aufmachen und draußen läuft eine Militärkapelle vorbei. Das hat Mahler auch beschrieben, dass das Erfahrungen aus Wien waren. Oder es gibt plötzlich einen Kirchenchoral. Und dann könnte man sagen, und das gibt's sogar gleichzeitig, dann ist man eigentlich bei Charles Ives. Als wir geprobt haben, da kamen Leute und die haben gesagt, ah, ganz schön, das ist schön, diese Märsche. Das ist doch ganz so, das ist doch so eine aufmunternde Musik. Also ich finde, kann ich ja jetzt sagen, ich finde Märsche grauenhaft. Wirklich fürchterlich.
Kommen wir nochmal auf diesen Ort zurück. Das Glockenspiel stammt ja aus Westdeutschland. Es ist ein Nachbau, der in den 80er Jahren realisiert werden konnte durch die Initiative eines Oberstleutnants der Bundeswehr. Was steckt denn da für eine Geschichte drin und warum finden Sie als Veranstalter die so schwierig?
Also das ist ja wirklich ein Skandal, diese Geschichte. Das war 1987, das war vor der Wiedervereinigung, dass jemand aus der Bundeswehr dieses Glockenspiel, und das war im Prinzip der Anstoß dafür, diese Kirche wieder aufzubauen. Das ist ja ein ähnlicher Fall, kann man sagen, also aus Berliner Verhältnissen, wie der Aufbau dieses Stadtschlosses. Und das sind ja konservative Kreise in Deutschland, die Symbole des Preußentums, die ja in der DDR-Zeit geschleift wurden. Und das war natürlich auch ein ideologischer Akt. Das waren Ruinen, die da standen, in beiden Fällen. Das wurde beides dem Erdboden gleichgemacht, weil die DDR gesagt hat, wir wollen mit der Tradition Preußens, mit dieser Militärtradition Preußens nichts zu tun haben. Jetzt sagen natürlich die Leute, die Preußen-Fans, die sagen, nein, das stimmt nicht, Preußen war nicht eine Militärtradition. Das war die Verbindung von, und jetzt könnte man sozusagen zitieren, das Glockenspiel, üb immer Treu und Redlichkeit und also solche komischen preußischen oder was weiß ich was für Tugenden. Das ist ja fast sowas wie so eine Deckungsgleichheit zwischen Preußentum und Deutschsein. Und das ist eine sehr konservative Ideologie heutzutage. Und das sieht man an diesem Oberst. Ich würde sagen, dieser Oberst ist ein Rechtsradikaler. Denn der sagt, das, was dieses Glockenspiel darstellt, ist eine Tradition, die kommt aus dem Dritten Reich, von diesen Generälen, von diesem Putschversuch da 17. Juni. Und es geht bis heute und es betrifft das Militär und die Bevölkerung. Und in dieser Reihenfolge sagt er das. Das heißt, es ist im Prinzip eine Militarisierung der Gesellschaft mit einem symbolischen Ort.
Es gibt ja seit Jahren Streit um diese Garnisonkirche in Potsdam. Einer, der sich da sehr engagiert, ist der Architekt Philipp Oswald, der dieses preußenkritische Festival ja auch mitorganisiert hat. Was wollen Sie erreichen?
Also im besten Fall sollen da Leute aus Potsdam hinkommen und auch aus Berlin. Und es soll nicht so unbedingt klar sein, was das für eine Veranstaltung ist. Die sollen sich ihren eigenen Reim daraus machen. Ich glaube, dass der Ort sich an sich, so wie er da ist, nicht erschließt. Und das ist das, was ich Psychogeografie nenne. Das ist wie wenn man sagt, ich habe einen weiteren Parameter. Man ist sozusagen an einem dreidimensionalen Ort. Der vierte Parameter könnte sowas wie eine Zeitachse sein. In dem Moment, wo man da Märsche spielt und da Choräle spielt und sich auf die Vergangenheit bezieht. Also es geht natürlich auch immer mit solchen Arten von Interventionen darum, die Leute zu verstören und zum Nachdenken zu bringen und nicht zu sagen, pass mal auf, ich erkläre es dir mal kurz.
Der Komponist Christian von Borries über Märsche und Choräle beim Gegensignal-Festival in Potsdam, veranstaltet vom Verein zur Förderung antimilitaristischer Traditionen in der Stadt Potsdam e.V. und dem Lernort Garnisonkirche. Und wir hier bei Fazit kommen zur Kulturpresseschau wie immer samstags mit dem Wochenrückblick und Arno Otzesek.
Zunächst zum Vermischten. Der Sandalenhersteller Birkenstock geht an die Börse. Ist das nun der Moment, um von der hip gewordenen Marke Abschied zu nehmen? Fragte sich die Tageszeitung. Anna Holland bekannte, den Abschied ernsthaft zu erwägen, obwohl es für sie persönlich vorteilhaft gewesen war, als vor etwa 10 Jahren Birkenstocks trendy wurden. Endlich musste ich meine für die damalige Frauenmode viel zu breiten Füße nicht mehr in enge Ballerinas zwängen. Endlich musste ich mich im Sommer mit meinen Plattfüßen nicht mehr unfraulich und uncool fühlen. Freiheitsgefühle dank Birkenstock also. Und dennoch, gab Holland zu bedenken, bewegt man sich in den sich doch als so links und progressiv verstehenden Studierendenkreisen, kann man die Jahreszeiten am Schuhwerk der bei der WG-Party abgestellten Schuhe ablesen. Im Winter reihen sich die Doc Martens aneinander, im Sommer die Birkenstocks. Alle tragen dieselben breiten und robusten Träte. Alle sind im Einheitslook. Ist das dieser kritische Konsum, den wir als junge Generation immer wieder gern propagieren? Wir mögen es halt alle gemütlich. Und Komfort war schon immer ein Ausdruck feministischer Befreiung. So zumindest die Selbsterzählung. Und ein bisschen stimmt es ja auch. Soweit Hollands skrupulöse Latschenreflexionen in der Taz, die Horkheimer und Adorno im Rahmen der kritischen Theorie gewiss mit Beifall bedacht hätten. Ebenfalls zum Vermischten zählen wir im Magazin Der Spiegel die Rubrik Helden, in der es aktuell heißt: Wer hilft den Deutschen aus einer von Graugänsen umkreisten Gegenwart? Es gibt nur einen, Rudi Völler, wo wir ihn sonst noch brauchen könnten. Sie wissen schon, Völler hat das deutsche Team per Kurzzeiteinsatz im Fußball-Länderspiel gegen Frankreich überraschend zum Sieg gecoacht. Und nun meint Arno Frank, Inkompetenz und Kommunikationsversagen beispielsweise der Deutschen Bahn wären mit einem Schlag vergessen, säße Völler im Vorstand oder wenigstens im Führerstand eines ICE. Witzig soll das sein, ist es aber nicht, sondern nur auf ungute Art albern. Ja, stimmt, wir hätten die Spiegelrubrik leicht übergehen können, wollten wir aber nicht. Sie sollen ja auch erfahren, wenn mal etwas schief geht. Nun zu solideren Stoffen. Wir leben in magischen Zeiten, titelte die Süddeutsche Zeitung. Doch das war kein Freudenschrei. Der Historiker Tilman Bendikowski skizzierte die lange Tradition von Esoterik und Wunderglauben in Deutschland und unterstrich, der gegenwärtige Boom ist kein gutes Zeichen. Politisch wirksam wird das magische Denken, weil der abergläubische Mensch in unserer Welt tendenziell Zusammenhänge und Plausibilitäten sieht, die andere nicht sehen. Und damit geht es längst nicht mehr nur um das grün-alternative Milieu, wo zwischen ökologischem Landbau, Anthroposophie und Naturheilkunde die Ideen aus den 1920er und 1980er Jahren weitergesponnen werden. Auch rechtsradikale Germanenfreunde und Corona-Leugner aus dem Mittelstand tragen recht hemmungslos ihre magischen Ideen zu Markte. Dabei ist der Ausspruch, nichts ist, wie es scheint, längst zu einem politisch gefährlichen Hebel geworden. Das ist ein Angriff auf die Realität. Tilman Bendikowski in der SZ. Entfernt passend dazu ging Claudio Seidel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf die Frage ein, die da oben, die Eliten, der Elfenbeinturm, ist es wirklich so, dass eine kleine Minderheit dem Volk vorschreibt, was es tun und denken darf? Seidel räumte ein, es gibt die Tendenz bei den Öffentlich-Rechtlichen, den Bildungsauftrag als Vormundschaft zu deuten. Es gibt Leute beim Radio, die gendern so impertinent, dass man sich die Ohren zuhalten möchte. Es gibt, was Fragen der Diversität, der sexuellen Identität oder auch der kolonialen Vergangenheit angeht, gewisse Gruppen, die für Argumente nicht empfänglich sind und jeden, der die Dinge differenziert betrachtet, als Rassisten, transphob oder reaktionär beschimpfen. Und es gibt Grüne, die, wenn man sie nur ließe, endlose Verbotslisten erstellen würden. Falsch sind allerdings die Behauptungen, wonach diese Leute an der Macht seien. Falsch ist der Befund, dass, wenn nicht der woke-grün-gendersensible Norm entspreche, so die NZZ, nichts mehr zu melden habe. Falsch ist die Annahme, dass es eine Verschwörung gäbe mit dem Ziel, den normalen Menschen das Recht, normal zu sein, zu nehmen. Klarstellung des FAZ-Autors Seidel. Wiederum, entfernt passend dazu, das Interview der Tageszeitung Die Welt mit Alena Büchs, der Chefin des Deutschen Ethikrates, die sich zum Boom der Endzeitprognosen äußerte. Ich glaube nicht, dass es in der Bevölkerung ein großes Bedürfnis nach Apokalyptik gibt. Im Gegenteil. Aber unser Hirnstoffwechsel ist so ausgerichtet, dass wir auf Aufregendes oder Negatives eher reagieren. So ist, sehr vereinfacht gesprochen, unser Belohnungszentrum evolutionär geprägt, weil wir immer auf Gefahren achten mussten. Das sind sozusagen niedere Instinkte, die einmal überlebenswichtig waren, die aber jetzt unsere Lebensqualität mit kaputt machen. So Elena Büchs in der Welt. Ihre These, Apokalyptik ist ein niederer Instinkt, dürfte nicht nur die letzte Generation provozieren. Elon Musk arbeitet unterdessen an Raketen, mit denen einst ein paar Menschen der irdischen Apokalypse womöglich entkommen können und unternimmt auch sonst eher zu viel als zu wenig. Aber ob so oder so, Walter Isaacsons Elon Musk, die Biografie, war das Buch der Woche. Zu nah dran, lautete das Urteil der SZ, in der Adrian Kreie beklagte, dass Isaacson Musks Visionen und Abgründe seinen Hang zu Verschwörungserzählungen und Eugenik, seine Menschenschinderei und seine extreme Macht zwar beschreibt, aber nicht hinterfragt und letztlich Mythenbildung betreibt. Und nun zur heutigen Schlussfrage. Welche Superkräfte retten die Zukunft? Aufgeworfen von der Wochenzeitung Die Zeit und beantwortet von dem schottischen Philosophen William McCaskill. Unsere Fähigkeit zu spenden verleiht uns gleichsam eine Superkraft. Sie erlaubt uns, die Arbeit jener Gruppen zu unterstützen, die am effektivsten Fortschritte bei den Problemen erzielen, die wir angehen wollen. Wenn wir wohlerwogene Maßnahmen ergreifen, die die effektivsten Lösungsansätze unterstützen, können wir eine Welt schaffen, für die uns die Enkelkinder unserer Enkelkinder dankbar sein werden. Tja, was sagt man zu solch frommen Worten? Wir sagen Amen.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit in dieser Samstagnacht. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie's gut.